Bring dich mit. Ein Podcast von Sikon Hospitality.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bring dich mit, eurem Podcast rund um Hospitality, Trends, Innovation und Wirtschaft. Wir sind Mino und Sarah und heute widmen wir uns einer sehr spannenden Frage, die auf den ersten Blick einfacher erscheinen mag, als sie es wirklich ist. Wem gehört ein Hotel wirklich? Der Marke, dem Markt oder den Menschen? Und wer hat die Macht über Identität, Erfolg und Zukunft?
Und wir haben dafür Markus Lehnert bei uns, der jahrelange Erfahrung in der Hotellerie mit sich bringt. Markus ist seit über 40 Jahren in der Branche tätig und arbeitet seit über 26 Jahren bei Marriott International. Als Senior Vice President International Hotel Development leitet er die Abteilung Affiliations, also die Anbindung von bestehenden Hotelportfolios an die Marriott-Marken. Davor war er verantwortlich für die Entwicklung aller Marriott Limited Service Marken in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika sowie für die Anbindung von bestehenden Hotelportfolios an Marriott. Und ich könnte so weitermachen. Einen wirklich sehr spannenden Lebenslauf hast du, Markus. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Spannendes Projekt.
Ich würde sagen, bevor wir dann in unser spannendes Thema der Folge einsteigen, starten wir wie immer mit unserem Icebreaker. Heute passt er auch mal wieder perfekt zum Thema. Wir spielen Ich packe meinen Koffer, aber diesmal wieder nicht für eine Reise, sondern für ein Hotel der Zukunft. Also stellt euch vor, ihr dürft, sagen wir, maximal 3 Dinge einpacken, die ein Hotel wirklich erfolgreich machen. Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwie Möbeln oder einem Gebäude, sondern wirklich Dinge, die Identität schaffen, Erfolg und Zukunft bestimmen. Markus, du bist unser Gast. Möchtest du anfangen?
Ich würde einen Hund mitnehmen. Ich finde nämlich, dass ein Hund so etwas von zu Hause gibt. Es ist so jemand, der keine Hintergedanken hat, außer dass er was zu essen haben möchte. Und damit ist er natürlich in einem Hotel nicht alleine. Ne? Das wollen halt viele. Und ich glaube, es ist etwas, was die Leute wirklich entspannt. Und ich glaube, das Hotel der Zukunft wird eines sein, in dem wir die Leute entstressen. Die Stress, das ist eigentlich der neue Luxus. Und das kann man machen, indem man einigermaßen intuitiv ist oder indem man eben ein paar Features hat, die Leuten automatisch den Blutdruck senken. Und das sind Tiere nun auch mal. Ne? Vielleicht nicht unbedingt eine Boa Constrictor, aber ein Hund. Hund wäre gut.
Gibt es eine bestimmte Hunderasse?
Naja, gut. Es gibt viele schöne Hunde, aber ich denke mal, man braucht sowas. So ein dozilen Hund, sowas wie so einen schönen Labrador, der dann ankommt und seine Schnauze mal in den Oberschenkel bohrt und sagt, hier bin ich.
Ja, streiche mich.
Genau.
Sehr gut. Ich mache mal weiter. Ich denke, ich packe Technologie ein, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so physisch und haptisch ist. Aber ich denke einfach an ganz viele verschiedene so digitale Tools, KI und weitere smarte Systeme. Einfach alles, was irgendwie Prozesse erleichtert und eben auch den gewissen Raum für Gastfreundschaft schafft. Und ich denke auch, dass allgemein ein wichtiges Verständnis für die Zielgruppe da ist, weil wir wollen ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie persönliche und relevante Erlebnisse schaffen. Und ich glaube, das geht halt nur, wenn du deine Gäste auch wirklich verstehst.
Also ich würde definitiv eine Portion Mut mit einpacken, gerade hinsichtlich neuer Konzepte, die man ausprobiert. Und dann würde ich aber definitiv auch noch Emotionen einpacken. Denn am Ende bin ich der Meinung, erinnert sich der Gast nicht unbedingt immer an den perfekten Check-in, den er in einem Hotel durchmacht oder halt an das ganz tolle, gemütliche Bett, sondern eigentlich an das Gefühl, womit er das Hotel am Ende des Tages verlässt.
Mhm. Ja, nee, ich glaube, das klingt gut. Wir sind top vorbereitet für unser Hotel der Zukunft. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Thema.
Genau, lass uns direkt ins Thema einstarten. Wenn ich vor einem Hotel stehe, wem gehört es eigentlich wirklich? Gehört es der Marke auf der Fassade, dem Eigentümer im Hintergrund oder doch vielleicht dem Markt, der die Preise diktiert oder am Ende doch den Menschen, die es jeden Tag zum Leben bringen? Auf dem Papier ist die Antwort doch eindeutig, dem Eigentümer. Realität sieht dann doch komplexer aus. Markus, du bist seit Jahrzehnten in der internationalen Hotellerie tätig. Vielleicht magst du am Anfang einmal beschreiben, was deine Rolle bei Marriott genau einnimmt und was du den ganzen Tag so machst. Und wann du bei Marriott das erste Mal den Moment hattest, in dem du verstanden hast, wie vielschichtig Besitz in unserem Business wirklich ist?
Ich kann jetzt keinen genauen Zeitpunkt sagen, aber so, was ich mache, ist im Grunde, ich führe Vertragsverhandlungen für existierende Betriebe, existierende Hotels oder Hotelprojekte für eine langfristige Zusammenarbeit mit Marriott. Das kann in Form von Managementverträgen sein, das kann in Form von Pachtverträgen sein. Das ist jetzt nicht so unser Spiel, aber theoretisch wäre das möglich. Das kann in Form von Zukäufen von Hotelmarken sein. Das kann allerdings auch jetzt in Form von Franchise-Verträgen sein. Das heißt, die vertragliche Situation ist sehr vielschichtig und die wird auch immer vielschichtiger. Ich mache das für Portfolien. Ich habe das vorher für Einzelhotels gemacht. Wir sind nach Regionen strukturiert. Das heißt also, die Dachregion ist eine Region, in der sich dann so ein Developer tummelt. Und das habe ich eben auch gemacht. Da habe ich vor 25 Jahren halt mal angefangen. Und dann baut man sich eben ein Netzwerk auf und man weiß, was im Markt passiert. Man kennt die Leute, man schafft Vertrauen. Und das ist wirklich die Seele des Geschäfts. Das ist nicht nur eine leere Phrase. Das ist wirklich die einzige Glaubwürdigkeit, die man im Grunde hat, dass man Leuten sagt, wenn ihr dort ein Hotel macht, würde ich das machen. Und man im Endeffekt recht hat und die Leute einem vertrauen und sagen, ich vertraue dir mein 20-Millionen-Produkt an. Und dann kommen wir zu eurer Frage. Wem gehört's? Und da, glaube ich, ist es auch wiederum etwas, das ist ein Spektrum. Ja, wenn ich ein Hotel pachte, dann gibt es zwar einen Eigentümer der Backsteine, aber es gibt eben auch einen Besitzer des Hotels. Und dieser Besitzer ist eben der Pächter. Er kann im Grunde da weitreichend bestimmen, was passiert. Wenn es sich jetzt um einen Franchise-Vertrag handelt, dann kommt jetzt wiederum ja eine Koexistenz mit einer Marke ins Spiel. Ja? Und wenn es überhaupt eine Marke ist, dann ist man natürlich auch in diesem Markenportfolio hoffentlich langfristig drin. Es macht also keinen Sinn, sich mit einer Marke für 2 Jahre zu verbinden. Das bringt niemandem etwas. Und somit kann man dann natürlich auch sagen, ja, die Marke hat natürlich hier ein Outlet, was sie eben auch braucht, ja, mit dem sie auch Werbung macht, wo sie an den Markt rangeht, wo sie Kunden hinführt. Und dann gibt es natürlich den Managementvertrag, da ist es ganz klar, der Eigentümer ist der Eigentümer und die Hotel Company, die bringt eine Dienstleistung, aber sie bringt ihm auch Kunden hin. Also die Frage ist sicherlich, wie fülle ich mein Hotel? Wir haben bei einem Hotel halt dieses, ja, das Perishable Konzept. Das Zimmer, was ich heute nicht verkaufe, werde ich nie wieder verkaufen können. Ja? Wenn ich einen VW Golf habe, wenn ich ihn heute nicht verkaufe, kann ich ihn morgen verkaufen. Das geht bei einem Hotelzimmer nicht. Und das geht auch bei einem Flugzeugsitz nicht. Und auf dieser Basis hin hat man natürlich eine ganz andere Komplexität. Wie fülle ich das Hotel? Wie bekomme ich Kunden hierhin? Und dann ist die Frage, okay, wem gehört das Hotel, wem gehören die Kunden, wie bringen wir das übereinander?
Und wenn wir jetzt nochmal auf die verschiedenen Arten von Verträgen drauf eingehen, ja. Management, Pacht und so weiter und so fort, die Beziehungen zwischen Owner, Betreiber und Marke, die sind da ja immer unterschiedlich innerhalb dieses Vertrages gehandhabt. Ja. Wenn ich zum Beispiel an Managementverträge denke, ich kenne es noch früher, als ich noch von IHG gearbeitet habe, die Intercontis hatten alle Managementverträge und hatten wir sehr viel, sage ich mal, Einfluss, was die Marke angeht, dass wirklich alle Standards auch durchgehend durchgeschaltet worden sind in-house. Wenn wir aber Richtung Franchise gegangen sind, da hatte man doch immer noch andere Parteien mit drin, wo man wusste, okay, der Kontrollenverlust könnte eventuell stärker da sein als davor. Hat ja auch am Ende des Tages tatsächlich mit der Substanz der Verträge zu tun. Wie viel strategische Kontrolle, würdest du sagen, behält die Marke tatsächlich je nach Vertrag?
Beim Pachtvertrag sehr viel. Da hat man die Kontrolle überhaupt. Bei einem Managementvertrag hat man sicherlich relativ viel Kontrolle, weil man eben zum Beispiel die Bankkonten kontrolliert. Man kontrolliert das Personal, man kontrolliert die Operations. Man hat also ganz viel Kontrollen über den Everyday-Ablauf. Aber wir müssen auch fairerweise sagen, Franchise ist ein Modell, was enorm gewachsen ist. Wir haben mittlerweile weltweit 75% unserer Hotels sind gefranchised. Und 25% sind gemanagt. Wir sind immer noch der größte Manager der Welt, aber es wird kleiner. Und beim Franchising ist es nun so, man kann mit Verträgen sehr viel einbauen. Es sollte so und so sein oder man darf das oder der Franchisegeber darf kündigen, wenn dies nicht passiert oder wenn jenes nicht passiert. Also man hat Kündigungsrechte an jeder Ecke. Aber macht man das? Also im Grunde hat man zwei Keulen. Die eine Keule ist, wir schalten eure Reservierungssysteme ab. Und die zweite ist, wir terminieren den Vertrag. Beides jetzt nicht so die Win-Win-Situation im klassischen Sinne. Also da will man eigentlich nicht hin. Sondern man muss beim Franchising ein bisschen anders schauen. Man muss schauen, wer ist der Franchise-Nehmer? Wie tickt dieses Unternehmen? Welchen Hintergrund haben die? Welche Betriebskultur haben die? Kann ich mit denen zusammenarbeiten? Und dann geht es meistens gut. Aber da kommt es dann eben auch darauf an, dass man die Hotels aussucht, die passen. Wenn man einem Franchise-Nehmer nur die Hotels gibt, die man selber nicht im Management haben möchte, weil sie vielleicht in irgendwelchen Lagen sind, die nicht so toll sind, dann reicht das nicht. Ja, ein Franchise-Nehmer muss auch die schnellen Pferde im Stall haben. Der muss auch die Hotels haben, die richtig viel Geld machen können. Und ein Portfolio aufbauen. Und ein Franchise-Nehmer und ein Franchise-Geber, die sollten sich sehr gut kennen. Die sollten regelmäßig im Austausch sein. Wonach suchst du? Was möchtest du jetzt machen? Und dann kann man auch eben Hotels vorschlagen jemandem. Ja, wir kriegen ziemlich viele Anfragen. Habt ihr jemanden oder wollt ihr ein Hotel hier haben etc.? Und dann können wir sagen, wir haben einen Franchise-Nehmer, der interessiert sich genau für die Stadt. Das könnte was für den sein. Und das ist dann so der spannende Teil der ganzen Aufgabe. Aber wie gesagt, da haben wir dann mit dem physischen Produkt, mit dem, wem gehört das Hotel, wenig zu tun, außer dass wir vertraglich dieses Hotel in unserem Portfolio vermarkten.
Aber darf ich jetzt mal so ein bisschen provokant fragen? Wir haben ja schon das Thema Marke jetzt gut angesprochen. Wenn ich jetzt mal fragen darf, ist Marke dann eigentlich der Schutz vor Fehlpositionierung oder ist der Name dann doch einfach nur eine Limitierung von eigenen Visionen?
Wow.
da bin ich jetzt aber mal gespannt, was du zu sagen hast.
Also ich glaube, wenn ein Franchise-Nehmer sich eine Marke sucht, dann wird er sicherlich eine finden wollen, die ihm natürlich einen wirtschaftlichen Erfolg beschert, aber die natürlich auch seinen Ambitionen und seinen Visionen Genüge tut. Denn ansonsten würde man das wahrscheinlich nicht machen. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt mehrere Hotels, ich mache jetzt 5 langweilige Hotels und dann mache ich das, was ich wirklich machen will. Das ist manchmal ganz schön, wenn man dann so einen Cashflow hat und dann kann man ihn eben so als Spielgeld nehmen, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das ist das, was ich wirklich gerne probieren möchte. Ich denke, dass wir eine derartige Markenvielfalt haben, dass jeder irgendwo sich da wiederfinden kann. Und wir haben, glaube ich, auch, und ich rede jetzt nicht nur von Marriott, ich rede also von der Hotelindustrie generell. Wir haben ja dadurch, dass wir durch die Online-Fähigkeiten, die wir in unseren Telefonen jetzt haben, können wir ja alles kriegen. Ja? Wenn ihr ein 15-Zimmer-Penthouse in Rom haben wollt, innerhalb von 20 Minuten könnt ihr euch das buchen. Ja? Und das kreiert dann so eine Erwartungshaltung, dass man eigentlich immer das genau finden kann, was man gerne hätte. Und deshalb gibt es sehr viel Markenvielfalt. Deshalb gibt es Lifestyle-Hotels, die sich vielleicht ein bisschen unkonventioneller zeigen, in jeder Hinsicht, auch im Service. Ja? Manchmal ist der Service in Lifestyle grausam, aber es ist eben Lifestyle. Ja? Und im Traditionellen ist es manchmal sehr steif. Aber viele Leute schätzen das. Und jeder hat einen anderen Wunsch. Es gibt Leute, wir haben eine Marke, die heißt Moxie. Die ist eigentlich sehr erfolgreich. Aber es gibt sicherlich 30% der Leute, die sagen, oh nee, also in so ein Hotel möchte ich nicht rein. Solange 70% sagen, die ist cool, habe ich damit kein Problem. Denn ich finde es gut, dass da eine Differenzierung ist. Wenn wir alle so in diesem Grauwasch sind, dann haben wir alles nur langweilige Hotels, die niemanden inspirieren, die niemanden in der Seele berühren, die niemanden dazu bringen, dass er sagt, boah, ich finde das so toll hier, ich möchte hier eigentlich, auch wenn ich nur in mein Handy gucke, hier möchte ich sitzen bleiben, ja, oder das finde ich gerade sehr cool, da passiert ein bisschen was oder so. Und das ist das, was die Leute für sich suchen wollen. Und die können es suchen und die können es finden. Und deshalb brauchen wir diese Markenvielfalt. Also ich glaube, viele Leute müssen nicht ihre Vision limitieren. Die können ihre Vision ausleben. Aber es kommt darauf an, was ist das Objective von den Leuten. Mhm. Wenn sie Geld machen wollen oder wenn sie einen Akzent setzen wollen oder wenn sie wirklich ihren Traum verwirklichen wollen. Für sowas haben wir dann sowas wie Designhotels, ja? 15 Zimmer irgendwo in Portugal in einer Sanddüne. Geht. Kann man machen.
Und wenn wir schon über Markenvielfalt sprechen und Differenzierung und Individualisierung, große Themen schon seit Jahren, denkst du, dass sich die Markenvielfalt auch bei Marriott noch weiter differenzieren wird? Also ich denke da ja auch immer an die Auflistung an Marken. Das ist ja eine unheimliche Anzahl an Marken. Und ich finde es ja immer ganz toll, wenn man wirklich sich die Zielgruppen und die Bedürfnisse ganz genau anguckt. Aber vielleicht mag es ja auch irgendwann auch genug sein. Denkst du, im Zuge der Markenentwicklung wird sich da noch mehr tun?
Ich glaube, wir kommen so langsam zu einem Punkt, wo wir sagen, jetzt wird es schon relativ viel und vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig, dass man alles auseinanderhalten kann. Ja, wir haben ja, also ich würde jetzt mal sagen, zusätzliche Marken möchte ich nicht ausschließen. Wir haben jetzt gerade Citizen M gekauft, ja. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine Wachstumsstrategie ist oder dass das eine Strategie ist, die man unbedingt braucht. Ich glaube nicht, dass wir Hotelkonzerne sehen werden, die 100 Marken haben. Denn also dann macht man auch irgendwo ein bisschen was falsch.
Richtig.
Ich glaube, so viel Differenzierung, die braucht man auch nicht im Markt. Da sollte man sich auf das fokussieren, was man für gut empfindet. Und ich glaube, da haben wir mittlerweile schon so ein Raster, wo wir ein Plätzchen für die meisten Sachen haben. Es gibt immer noch vielleicht so das eine oder andere, wo man sagt, ach, das wäre schon ganz schön. Aber dann sagt man sich, ist das dann wirklich skalierbar? Ist das wirklich etwas, wo man sagt, das lohnt sich? Und da muss man sagen, natürlich lohnt es sich, mit einer Marke, mit einem Zukauf einer Marke vielleicht in einen neuen Markt zu gehen, in dem man vorher nicht war. Wir haben das gemacht. In Afrika haben wir die Protea Hotels gekauft. Wir waren plötzlich der größte Anbieter von Hotels in Afrika. Wir haben die AC Hotels in Spanien übernommen, sukzessive. Wir waren plötzlich der größte Anbieter von Hotels in Spanien. Aber dann muss man eben auch was mit der Marke machen. Es darf nicht nur etwas sein, dass man dann eine Marke hat und dann sagt man sich, schön, jetzt haben wir einen Haken an Spanien, sondern man muss irgendwie auch ein bisschen schauen, was machen wir mit der Marke? Und wir haben also das Portfolio von den AC Hotels zum Beispiel verdreifacht. Nicht nur in Südamerika und den USA, das war sicherlich eine treibende Kraft, weil das Produkt dort so toll angekommen ist, aber auch in Osteuropa. Wir lieben das.
Jetzt haben wir ja ganz viel über Marke gesprochen. Aber vielleicht gehört das Hotel ja gar nicht nur der Marke und das Hotel lässt sich nicht nur über die Marke identifizieren, sondern auch der Algorithmus spielt ja eine immer größere werdende Rolle. Ich denke jetzt hier an Revenue-Management-Systeme, dynamische Preise, Nachfrageprognosen und so weiter und so fort. Wie stark bestimmen diese Systeme die Identität und das Angebot?
Also ich würde mal sagen, nach dem GM und Housekeeping ist der Revenue Manager die wichtigste Person in einer Gruppe. Es ist ohne Revenue Management, glaube ich, ist man schon ein bisschen auf verlorenem Posten. Das ist wirklich etwas, das ist eine Wissenschaft für sich geworden. Und natürlich hat man dynamische Preise. Es gibt einige Betreiber, die haben sich da sehr lange gegen gesträubt, haben das sogar zu einer Marketing-Feature gemacht. Also Motel One hat mal eine Zeit lang gesagt, das sind unsere Preise. Okay, wenn Messe ist, ist das unser Preis. Aber das war alles sehr human. Und im Allgemeinen ist man zu der Erkenntnis gekommen, man hat doch ziemlich viel Geld auf dem Tisch liegen lassen. Ja? Mhm. Man sagt dann, ja, die Loyalität der Kunden ist auch wichtig. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Loyalität der Kunden etwas ist, was sich nicht unbedingt dadurch manifestiert. Natürlich muss man nicht unbedingt dann von einer normalen Rate von 100 Euro auf 500 Euro springen. Aber ich glaube, wenn man ein Produkt hat, was geschätzt wird, dann haben die Leute auch eine gewisse Elastizität, was sie dort bezahlen. Eine gewisse Elastizität, ja. Und ja, wir haben natürlich in Deutschland insbesondere so Messesituationen, ja. Andere Länder brauchen dafür dann schon Olympia, dass sie dann solche Preise haben. Aber ja, da haben auch einige von unseren Hotels dann gesagt, also mehr als 300 Euro wollen wir jetzt für ein Moxie-Zimmer nicht verlangen oder sowas, ja. Mhm. Aber dass man dann so einen Deckel reintut, ist eine Ansichtsfrage, ob man das machen möchte. Alle unsere Hotelmarken, egal ob es Bulgari, Edition, Ritz-Carlton, St. Regis oder Moxie, Four Points Flex, Four Points, Courtyard ist, haben dieselben Systeme. Dasselbe Loyalty-Programm, dasselbe Reservierungsprogramm und natürlich dasselbe Know-how im Yield-Management. Und das ist unglaublich wichtig, dass man da eine Effizienz schafft, damit man das in dieser Größenordnung machen kann.
Was ja aber heutzutage auch eine riesengroße Rolle spielt, sind OTAs, also Online-Travel-Agencies, wie jetzt Booking oder Expedia zum Beispiel. Und die verändern die Balance zwischen Markt und Eigentümer ja auch nochmal. Und da kommt plötzlich noch eine dritte Partei rein in das Ganze. Wie verändert das die ganze Thematik? Und wer beeinflusst die Beziehung zum Gast? Ist das noch die Marke oder ist es nur noch der Vertriebskanal, wenn ich jetzt über Booking buche?
Ja, die OTAs haben das schon sehr schlau gemacht. Die sind schon sehr gut und die haben auch versucht, sich eine sehr, sehr starke Position zu erarbeiten. Es ist dann so ein bisschen in Frage gestellt worden von der Industrie, von der Wirtschaft und auch von den Gerichten, dass man vielleicht sowas nicht machen darf. Ich glaube, die OTAs haben eine totale Daseinsberechtigung. Ja, also wir haben weltweit sicherlich auch OTAs, aber in sehr moderaten Level. Die füllen auf, wenn es was zum Auffüllen gibt. Sollte das Bread and Butter sein, dann wird es sehr teuer. Denn ich meine, OTA-Raten sind natürlich schon happig. Ja? Wenn ich jetzt mir das mal so überlege, das ist wahrscheinlich 5 bis 10 Mal so teuer wie eine Direktbuchung bei einem der großen Hotelkonzerne, für das Hotel. Und das ist einer der großen Zulieferer für mich. Denn wir haben tatsächlich Hotels, die 60%, 70%, 85% OTA-Business haben.
Krass.
Und das heißt, ich frage mich, wie die noch Geld verdienen. Und man ist natürlich dann auch ein bisschen man hängt so ein bisschen an den OTAs dran. Also man muss dann auch gucken, dass man das Spiel dort mitspielt, dass man dann eben dort oben gelistet ist, dass man dort erkannt wird, dass man dort vielleicht noch ein Zusatzmarketingprogramm oder so, dann wird es nochmal teurer. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann kann es natürlich auch sein, dass man irgendwie so ein bisschen abrutscht und dass man gar nicht mehr gesehen wird. Ich glaube, das kann auch für die OTAs nicht das Ziel sein, dass man dann in irgendeiner Art und Weise so die einzige Lifeline ist. Ja? Und deshalb glaube ich, eine Marke, die selber Buchungen bringt, aus welchem Grund auch immer, ist sicherlich etwas, was überlegenswert ist in solchen Situationen. Mhm. Man spart ganz, ganz viel Geld. Ich habe es tatsächlich so gehabt, dass allein durch diesen Flip von OTAs zu Direktbuchungen und ein bisschen ein Nationality-Mix-Flip die gesamten Kosten für einen Franchise-Vertrag absorbiert waren. Mhm. Ohne ein Zimmer mehr zu verkaufen. Krass. Ohne einen Euro mehr auf der Rate. Und das ist natürlich dann, sagen wir mal so, der Kicker. Denn eigentlich sollten wir das ja auch noch bringen. Mhm. Und das haben wir dann auch gebracht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Erfolg von diesen Collections, die wir haben. Wir haben die Autograph Collection, wir haben das Tribute Portfolio, wir haben jetzt Series by Marriott, wir haben Luxury Collection. Und wir haben gesehen, dass einige Partner sagen, hey, ich habe 2 Hotels, könnt ihr mal probieren. Und jetzt auf einmal haben wir 7 Hotels von denen. Oder sie fangen mal mit 2 an und dann haben wir 14 von denen. Die lassen also ihre Rate auf unseren Systemen wachsen. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, weil sie sich die ganzen Systeme einkaufen und die können sich dann auf ihre Marke konzentrieren. Welches Design, wo sie hinwollen und sowas. Das ist eine sehr charmante Arbeitsteilung. Mhm.
Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Insight, würde ich sagen, weil dieser Flip natürlich von, sage ich mal, Abhängigkeit zu den OTAs dann doch stärker in Richtung Direktbuchung ist ja gar nicht so einfach. Also wir sehen uns das ja selber bei unseren Häusern immer wieder, dass man da verschiedene Strategien nachvollziehen kann und nachverfolgen kann, aber doch nicht immer einfach ist, sage ich mal, einen guten Mix zwischen OTAs und zwischen Direktbuchungen zu bekommen. Also wenn ich zurückdenke, als Ratenparität ja ein ganz großes Thema war, hat man ja auch selbst in Ketten immer wieder den Testballon versucht, wir schalten komplett die Häuser von den OTAs ab und gucken einfach mal, was passiert und stärken dadurch unsere Kanäle, damit wir einfach gucken können, okay, können wir tatsächlich ohne die OTAs überleben? Und tatsächlich war es dem ja nicht so. Also ich habe noch nie Hotels so sehr betteln sehen beim Marketing, alles zu tun, was möglich ist, damit man wirklich noch seine Ziele schafft und einfach das Geld in die Häuser reintut. Deswegen diese Balance, ich sehe es genauso. Es gibt ja nach wie vor Leute, die ganz klar sagen, OTAs, oh böse, die müssen wir eliminieren. Wir müssen komplett über Direktbuchung laufen. Ich glaube, das kannst du sehr gut natürlich in so typischen Urlaubsdestinationen machen, Skiresorts und Co., wo viele ja auch schon wissen, in welches Haus sie gehen wollen. Aber wenn man Städtehotellerie sich zum Beispiel anguckt, und du kannst mich gern korrigieren, wenn du das anders siehst, kann es doch durchaus schwieriger sein. Deswegen ist es so wichtig, eigentlich nach einer Balance zu gucken zwischen OTAs und seiner eigenen Kanäle am Ende des Tages.
Man muss eben Zugang zu diesen Kanälen haben. Denn ich meine, nur zu sagen, wir wollen keine OTAs mehr, ist eine Möglichkeit. Nur, aber da muss man eine Alternative haben. Man muss ja dieses Void, muss man ja in irgendeiner Art und Weise wieder füllen. Mhm. Und das heißt, wenn man dann Direktbuchungen haben, da muss man eben auch ein kraftvolle Methode haben, wie man diese Direktbuchungen dann akquirieren kann. Das andere, was natürlich für die Ferienhotellerie nochmal von sehr großer Bedeutung ist, sind Tour Operators.
Ja.
Was ich sehe jetzt ist, dass der Tour Operator Business ist nach wie vor sehr stark. Er differenziert sich auch, aber er wird ein bisschen schwächer. Ich glaube, in 10, 15 Jahren haben wir nochmal eine andere Diskussion über Tour Operators und deren Wichtigkeit. Aber auch da ist es dann wiederum, womit ersetze ich so etwas? Mm. Und da muss ich sagen, sind halt die Loyalty-Programme schon sehr kraftvoll. Ja, ich meine, das Bonvoy-Programm wächst jeden Monat um etwas über 1 Million Mitglieder.
Wow.
Jeden Monat. Und das seitdem es kreiert worden ist, 2018. Wir sind jetzt bei über 270 Millionen Mitgliedern. Und wenn es jeden Monat ist, dann ist die Chance, dass diese Leute tatsächlich noch existieren, sehr groß. Und diese Leute haben eine sehr starke Motivation, direkt zu buchen. Denn dann gibt's Pünktchen und Benefits.
Richtig.
Wenn nicht, gibt's keine Pünktchen und Benefits.
Ja.
Und das ist dann etwas, womit wir haben das mal bei den Autographs, haben wir mal so einen Vergleich gemacht, als wir mal 100 hatten, wie es vorher war und nachher. Vorher hatten die so 35-45% OTAs. Das ist dann hinterher nach der Konvertierung auf 7% gesunken. Und die Direktbuchungen haben das absorbiert und haben dann sofort aus dem Stand 35% Direktbuchungen bekommen. Das ist dann schon, das war schon eine Erfolgsgeschichte.
Vielleicht passend jetzt hierzu, weil du auch Loyalty-Programm ja schon erwähnt hast, die Frage, hat sich vielleicht Ownership in den letzten Jahren vom Immobilienbesitz hin zu Datenbesitz auch vielleicht verschoben? Bedeutet, wer die Information über Nachfrage, Gästepräferenzen und Buchungsverhalten kontrolliert, hat heute einen enorm strategischen Hebel. Denn ich bin definitiv der Meinung, für mich, das hatte ich ja schon, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, gesagt, ein Loyalty-Programm kann definitiv den Unterschied machen. Also wenn du das dann noch, es läuft ja alles über CRM-Systeme, und Co., wenn du dann die Daten richtig analysierst, segmentierst und ganz genau weißt, was deine Zielgruppe will und was die eigentlich brauchen, dann kannst du mit den Daten, die du sammelst, definitiv den Unterschied machen und auch Lücken schließen am Ende des Tages.
Ja, das ist richtig. Und das ist jetzt die Frage, wem gehört der Kunde? Der Kunde hat hier die Wahl, was er macht und wie er agiert. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Zusammenspiel. Denn die Kunden, die wir eigentlich haben wollen in Hotels, sind ja die, die wiederkommen. Die kommen jetzt vielleicht das erste Mal, weil es gerade frei war, weil es gerade gepasst hat, weil der Preis gerade richtig war, etc. Wenn ihnen dann das Produkt nicht gefällt, der Service nicht gefällt, der Welcome nicht gefällt, der Hund nicht da ist oder die Tech nicht da ist, dann werden sie nicht wiederkommen. Dann werden sie sich irgendwas anderes suchen. Das heißt, das Hotel, das physische Produkt, aber auch der Service-Level spielen eine große Rolle, den Kunden zu halten. Ja, ein Loyalty-Programm kann das Ganze natürlich noch ein bisschen unterstreichen, versüßen und verstärken. Aber wenn das Produkt hinterher nicht stimmt, dann wird das alles nichts nutzen. Und ja, Kundenprogramme sind unglaublich wichtig. Über 50% alle Übernachtungen bei uns sind von Leuten, die ein Loyalty-Programm haben. Wir sind mittlerweile bei ungefähr 40 Millionen in unserer Region hier. Und wenn man sich das anschaut, das ist die Bevölkerung von Skandinavien.
Ja, krass.
Und die haben einen Zugang und die sind auch bereit, einen gewissen Umweg zu machen, dass sie eben in einem solchen Hotel sind, dass sie da weiter Pünktchen machen. Was das natürlich auch bedeutet ist, wenn Pünktchen gesammelt werden oder wenn Rewards gesammelt werden, dann müssen die auch relevant sein. Mhm. Das ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt, denn wie wird Loyalty für meine Generation relevant? Mhm. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele offene Fragen.
Ja. Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt nochmal eine andere Idee in den Raum werfen, was wir, glaube ich, am Anfang schon mal kurz angeschnitten hatten. Vielleicht gehört das Hotel am Ende ja auch denen, die es täglich erschaffen, also den Mitarbeitenden. Ich denke jetzt insbesondere an den General Manager, aber auch, wie du schon vorhin gesagt hast, ans Housekeeping. Wie viel Einfluss haben die MitarbeiterInnen direkt im Hotel denn wirklich?
Also, ich glaube, irrespektive von Marke oder von irgendwas anderem ist das Hotel in den Händen des GMs. Der GM, ein guter GM ist der Schlüssel zum Erfolg. Weil er nämlich auch im Umkehrschluss dann die Leute vor Ort motivieren kann, die richtigen Leute aussuchen kann, die richtigen Leute trainieren kann, etc. Also da fängt das an. Aber jeder im Hotel ist ein Gesicht des Hotels. Ob das im Housekeeping ist, ob das jemand ist, der mit dem Gepäck hilft, ob das jemand ist, der an der Rezeption steht. Es ist unglaublich wichtig, ich glaube, dass wir uns darauf besinnen, dass wir in der Hospitality-Industrie sind. Ich glaube nicht, dass wir in einer Industrie sind, die ohne Menschen auskommt. Ich glaube, ja, dass viele von diesen Super-Tech-Hotels, in denen man niemanden sieht, man braucht kein Personal mehr, etc., etc., das ist ein Trend. Das ist auch ein Trend, der wahrscheinlich bleiben wird vielleicht nicht so diese Hype haben, die er im Moment hat und auch nicht vielleicht diesen Expansionswillen. Aber er wird da bleiben. Nur das tut Camping eben auch. Ja, also es ist, das gab es immer. Es gibt immer eine Alternative. Nur hat das meiner Ansicht nach mit Hospitality sehr wenig zu tun. Hospitality ist ein freundliches Gesicht. Hey, ein lockeres Gespräch. Und da kommt es drauf an, dass die Leute sich mit dem Hotel identifizieren. Da sind wir dann bei dem Punkt, wem gehört es? Die müssen einen gewissen Sense of Ownership, das ist ein wunderschönes Wort im Englischen. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen, ob es da ein Wort für gibt, aber dieser Sense of Ownership, ich bin Teil dieses Hotels, ich bin Teil dieses Produkts und du bist jetzt mein Kunde und jetzt tue ich dir was Gutes. Und das ist eben, jetzt bin ich freundlich zu dir oder ich gebe dir dies oder ich gebe dir jenes. Und dann kann man etwas machen, was über die Pflicht hinausgeht. Die Pflicht ist, das Zimmer ist sauber. Die Pflicht ist, der Check-in ist okay. Die Pflicht ist, es ist korrekt abgerechnet. Die Pflicht ist, das Bier ist kühl und cetera. Und dann kommen wir zur Kür. Und in der Kür können wir das machen, was man in der Hotellerie im Allgemeinen so als Magic bezeichnet. Das, was dann passiert, wo man sagt, wow, ist das gerade wirklich passiert? Ich habe einen Bekannten gehabt, der hat mir vor 30 Jahren eine Geschichte erzählt. Er war ein Consultant und war ständig in Hotels, in Wäschereien. Es sind seine Hemden durchgegangen, der da ein Hemd. Da gibt es so einen Knopf hier, dieser Knopf hier, ja? Mhm. Dieser Knopf, der heißt Placard-Button. Völlig nutzloses Ding, braucht kein Mensch. Und er hatte eben ein Hemd, wo dieser Button gefehlt hat. Und irgendwann in Singapur kriegt er sein Hemd aus der Wäscherei wieder und der Knopf ist da. Und er sagte, wie kommt dieser Knopf hier? Dieser 2-Cent-Knopf, den irgendjemand in der Wäscherei gesagt hat, oh, guck mal, da fehlt ein Knopf, komm, schnell einen dran mähen. Und er sagte, was glaubst du, Markus, in welchem Hotel in Singapur ich jedes Mal wohne? Und das ist Magic. Da gibt es ganz viele Beispiele von, wie man so etwas kreieren kann. Und wenn man so etwas kreieren kann, dann hat man, egal wie das Loyalty-Programm ist, egal ob die Zimmer nun wirklich aufs Letzte renoviert sind oder ob die Tech am besten ist, oder dann akzeptiert jemand, wenn du ihn emotional so packst, dann akzeptiert der ganz, ganz viele Kompromisse irgendwo anders. Und das Leben besteht aus Kompromissen. Wir haben nicht immer die neuesten Hotelzimmer. Wir haben nicht immer das beste Wi-Fi. Der Fernseher geht kaputt. Irgendwas passiert. Aber wenn man das handeln kann und wenn man ab und zu mal diese Magic machen kann, dann ist das perfekt. Ich habe das einmal erlebt in einem Hotel Marriott in Berlin. Es hat gerade aufgemacht. Ich war beim Frühstück, ich habe mir was geholt, ich habe noch einen Joghurt. Ich habe gedacht, oh Mist, jetzt habe ich vergessen, einen Löffel zu holen. Dann habe ich mein anderes Zeug gegessen, war so ein bisschen frustriert, dass ich keinen Löffel hatte. Und gerade in dem Moment, in dem ich aufstehen wollte, um mir den Löffel zu holen, legt mir eine Hand einen Löffel dahin.
Krass.
Das war Magic. Das war so eine Magic. Okay, in einem 5-Sterne-Luxushotel erwarte ich sowas.
Ja.
In einem 4-Sterne-, 3-Sterne-, 2-Sterne-, 1-Sterne-Hotel haut mich das um.
Ja, das stimmt. Mhm.
Das heißt, die Marge für Fehlverhalten, für Error, ist ganz klein im Luxusbereich. Und deshalb hat man dort einen anderen Ansatz im Management, in der Qualitätssurvey, in der Motivation, in allem. Da Magic zu liefern, ist nochmal ein ganz anderes Spiel. Und das ist dieses Spektrum, was diese Industrie so fantastisch macht.
Ja, ich finde es ja lustig. Es war genau das Thema bei mir in der Uni letzte Woche in meiner Konsumentenverhalten-Vorlesung. Und genau da ging es nämlich um Zufriedenheit und diese Cherry on top. Und das fand ich gerade sehr cool, dass genau dieses Thema gerade von dir aufgegriffen wurde.
Das Thema ist allgegenwärtig und es ist etwas, was uns natürlich mit einer tiefen Befriedigung erfüllt.
Mhm. Ja?
Ich meine, ansonsten kann ein GM und im Hotel, wenn es denn um Sense of Ownership geht, natürlich auch ganz einfach mal kreativ sein. Das ist jetzt auch 10 Jahre her oder so, war ich in einem Moxie in London und die hatten so Klebeband auf dem Boden gemacht. Und dann jeder, der eingecheckt hat, hat einen Papierflieger in die Hand bekommen. Und gesagt, wirf den mal, wer am weitesten wirft, kriegt morgen ein kostenloses Frühstück. Marketingmäßig genial. Ich sitze hier nach 10 Jahren und rede darüber.
Ja.
Kostenpunkt? Zero. Nichts. Gar keine Kosten. Aber es brennt sich bei Leuten ein. Und ich glaube, wenn wir den Leuten im Hotel diese Freiheit geben, so etwas zu machen. Okay, das würde ich jetzt nicht im Ritz-Carlton machen. Aber man muss eben sehen, dass der GM sich mit dem Hotelprodukt identifiziert, mit den Leuten identifiziert und dann weitergeht.
Wie würdest du sagen, definiert Marriott Culture in einem globalen Netzwerk und was passiert eigentlich tatsächlich, wenn Mitarbeitende die Marke eigentlich ganz anders interpretieren als das Headquarter? Ich finde das ja immer ganz schön, wenn man die Freiheit hat, auch wirklich vieles im Hotel mal anders zu machen. Ich weiß aber noch, als zu meiner Kettenzeit, nenne ich es mal, war das aber auch irgendwo, gab es immer Grenzen. Also es gab sehr viele GMs, die sehr aktiv waren und immer neue Ideen hatten und ich fand die immer alle toll. Ich wusste aber, es ist nicht markenkonform. Und ich wusste schon, wenn das Brandteam das mitbekommt, die werden auf jeden Fall ihre Augen verdrehen. Also wie würdest du sagen, wie reagiert man bei Marriott, wenn es dann soweit ist, dass man zu weit geht vielleicht?
Hey, manchmal ist es besser, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Und das ist eben auch in der Sache des GMs. Ich glaube, hier kommen wir jetzt auf den Kunden. Wenn der Kunde es braucht, wenn der Markt es will, dann gibt es den Markt. Wir hatten einen Fall, wir hatten einen Moxie in Griechenland, in Patras. Und da gab es eine Dachterrasse. Nein, Dachterrassen sind bei Moxie nicht vorgesehen. Markt. Okay, und dann habe ich gesagt, mal, was wollt ihr eigentlich? Ihr seid doch die allerersten, die auf der Dachterrasse dann oben stehen mit dem Cocktail. Also es ist doch eigentlich ganz normal, dass man in dem Fall so etwas macht. Gibt dem Kunden das, was er dort möchte. Es ist ein schöner Sonnenuntergang da oben, das griechische Meer. Ja. Was spricht dagegen? Da gab es dann tatsächlich so ein paar Ideen. Aber das ist ja nicht die Unternehmenskultur. Das Thema Brand ist sicherlich ein sehr spannendes, weil mit der Vielfalt von Marken haben die Brandleute natürlich ganz viel damit zu tun. Und dann habe ich vor vielen Jahren zum ersten Mal das Wort Swimlane gehört. Das ist nicht in der Swimlane. Das ist nicht in der Swimlane. Und wo die Marketingabteilung versucht, die Brandingabteilung, ganz stark versucht, diese Linien zu ziehen, wo die eine Marke anfängt und die andere aufhört. Mhm. Das ist eine Lebensaufgabe für die. Ich meine, es ist auch sicherlich wichtig, aber es sollte nicht so absolut und rigide sein. Da muss ein bisschen Spielraum sein. Und wir haben kulturelle Unterschiede. Ja? Ein Gast im Mittleren Osten erwartet ein größeres Zimmer, als das, was wir ihm hier geben würden. Und vieles mehr. Und auf der Basis sind die Swimlanes natürlich eine gewisse, ja, Gefahr für diese Flexibilität. Aber die Unternehmenskultur ist eigentlich mit der Vielfalt der Marken wesentlich reduzierter auf, wie verhalte ich mich ethisch? Was für Deals machen wir? Wie machen wir Deals? Ist es wichtiger, dass wir den richtigen Deal machen oder sollten wir dann wegtreten von einem Deal, wenn wir sehen, wir sind nicht sicher, wem dieses Hotel wirklich gehört oder wir sind nicht sicher, ob wir da nicht in irgendwelche Sanktionen verstoßen oder so etwas. Wir haben uns, als die Sanktionen gegen Russland kamen, völlig aus Russland zurückgezogen. Wir haben da Dutzende Hotels zugemacht. Das war sicherlich sehr schwer für einen Konzern. Aber so sind wir bei Marriott, dass wir sagen, okay, wir erfüllen diese Legal Requirements und dann machen wir das auch, dann ziehen wir das durch, das, auch wenn das schmerzhaft ist. Mhm. Und das haben nicht alle gemacht. Und das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich bin kein politischer Mensch, aber es sind sicherlich Dinge, die da von der Kultur des Unternehmens bestimmt werden. Was bei Marriott natürlich noch dazu kommt, es gibt Bill Marriott. Mhm. Er ist ein beeindruckender Mensch nach wie vor. Ich bin mit einem Team nach Amerika geflogen zu einem Headquarter und dann haben wir da die Einführung gehabt und die wurde dann von der Tochter von Bill Merritt gehalten. Dann atmest du natürlich das Thema Unternehmenskultur nochmal ganz anders ein, als wenn du irgendwie eine 45-seitige PowerPoint präsentiert bekommst. So machen wir das hier, weil es wird dort gelebt.
Ja, sehr spannend. Wird einmal einen ganz großen Sprung machen und mal zu unserer Gen Z-Rubrik kommen, eventuell einer meiner Lieblingsrubriken. Weil wer die Hotellerie der Zukunft gestalten will, muss natürlich auch die Generation im Blick haben, die in den kommenden Jahren sowohl Gäste als auch Mitarbeitende stellen wird. Markus, was uns da natürlich interessiert, aus deiner Erfahrung, wie stark prägt diese Generation schon heute die Positionierung des Hotels und wie stark wird sie in Zukunft prägen?
Ich glaube, im Moment ist das noch nicht wirklich erkennbar. Mhm. Ich glaube, die Gen Z, das kommt noch auf uns zu. Wir haben Millennials, wir haben Generation Y, wir haben Generation X. Die haben wir alle schon gehabt. Die haben auch alle ziemlich revolutionär angefangen, haben sich dann aber ein bisschen gemäßigt. Das gehört einfach zu diesen Generationen dazu. Fordert Dinge heraus, sagt Dinge, dass, wie sie anders sein sollen. Das hat seine Berechtigung. Was wir wahrscheinlich sehen werden, ist, dass die Fazilitäten im Hotel ein bisschen ausgerichtet werden auf, was will diese Generation? Thema Tech. Ja? Mhm. Nun ist Thema Tech natürlich etwas, wo Hotels einen großen Bogen drum machen, weil das eine Investition ist, die sie machen müssen. Ja? Eigentlich am besten ist, wenn sie eine Tech-Infrastruktur schaffen, in der sich dann die Generation Z und auch alle anderen, die sich vielleicht so jung fühlen, ausleben können. Das ist eins. Ich glaube, auch die Gen Z hätte gerne eine schöne Dusche.
Ja, hätte ich nichts gegen.
Ein bequemes Bett. Die schminken sich auch. Das heißt also, es gibt viele Dinge, die müssen wir nicht neu erfinden. Aber wir sollten versuchen, diese Generation emotional anzusprechen. Und manchmal geht das so, indem sich alle duzen. Das war Generation Y ganz, ganz schlimm. Ich glaube, bei Generation Z ist schon wieder ein bisschen mehr Formalität drin. Also eigentlich ist das ja so, dass es immer die Generationen, die alternieren ja. Also die Babyboomers und die Generation Y, die kommen so gut miteinander aus, das ist unglaublich. Ja? Die haben genau dieselben Ansichten. Ja? Deshalb Großeltern und Enkelkinder kommen super miteinander aus. Generationskonflikte gibt es mit den Eltern, die dann nämlich in der Generation X sitzen und die dann sagen, ja, so geht das, aber wir haben das früher ganz anders gemacht. Ne? Und ich glaube, dieses Thema ist so etwas, dass sich da die Generationen so ein bisschen reiben, ist wunderbar. Denn da haben alle was von. Die, sagen wir mal, etabliertere Generation, die lernt ein bisschen was und bleibt weltoffen und bleibt jung. Und die andere Generation kann was ausprobieren. Ich glaube, das hat die Natur wahrscheinlich auch irgendwann so sich überlegt. Ich glaube, es ist das Thema Auswahl. Es gab so diese Riesendiskussion, wollen wir ein Rezeptionsdesk oder wollen wir einen Check-in-Kiosk haben oder wollen wir ein Online-Check-in haben oder dies. Was wir brauchen, um euch glücklich zu machen, ist alles.
Ja.
Wir brauchen den Check-in-Kiosk, denn vielleicht wollt ihr das machen, weil euch die Schlange da zu lang ist. Auch wenn der Rezeptionist super süß aussieht. Oder vielleicht habt ihr es auch schon online alles gebucht, etc., etc. Und dann hat natürlich jede Generation ein Problem mit unnötigem Paperwork, ja? Registrierungen, etc. Das ist so etwas und das finde ich so gut, dass ihr da alle auf die Tische springt. Das finde ich sehr gut. Das ist richtig. Denn je mehr das tun, desto weiter kommen wir da. Wir haben da sicherlich noch so ein paar alte Zöpfe, an denen man noch ein bisschen rumfrisieren könnte.
Sehr spannend.
Und wenn wir über Ownership sprechen, inwiefern denkst du, beeinflusst die Gen Z die Balance zwischen Owner-Vision und Markenrichtlinien?
Also, ich glaube mal, das ist das Thema ESG. Ich glaube, die Awareness in den Generationen, die jetzt kommen, für dieses Thema, das ist Umwelt, das ist soziale Gerechtigkeit, das ist dieses ganze Thema, das ist, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, das ist etwas, das wird getrieben von diesen Generationen. Und das findet natürlich einen Widerhall bei Investoren. Und wenn es Widerhall bei Investoren findet, dann haben die Eigentümer keine Wahl mehr. Dann wird's gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz interessantes Outcome.
Wenn wir dann nochmal auf die Gen Z blicken, dann können wir natürlich auch noch die Frage stellen, wie sich die Gen Z als Mitarbeitende in Hotels einbringt. Also Markus, welche Erwartungen hat die Generation denn an Führung und Entscheidungsfreiheit und Unternehmenskultur?
Ich glaube, sie wollen mehr Freiheit, mehr Mitspracherecht. Sie haben einen gewissen Sense of Entitlement. Muss man auch ganz klar sagen. Sie denken also, dass sie schon sehr viel wissen. Ich würde also dem...
Ich
weiß ganz genau, worum es hier geht.
Ich würde den Gen Zs empfehlen, lasst auch, verwerft nicht alles, was ihr hört und lernt und seht, aber behaltet euren Enthusiasmus für das Neue. Ich glaube, worum es hier geht, ist natürlich auch diese Freiheit, etwas zu schaffen und etwas zu bewegen und da dann also auch eine kurzfristige Gratifikation oder Motivation herzubekommen. Da gibt es dann gewisse Hotelmarken, die für euch sehr gut geeignet sind. Ein traditionelles Ritz-Carlton ist es nicht. Aber das würde man euch wahrscheinlich auch nur mit Hut drin sehen. Ich glaube, dass es ganz viele Hostels, die Moxys, die Citizen M's, die Hotels geben, wo ihr auch eure Persönlichkeit ausleben könnt und ihr zeigen könnt, hey, das ist unser Verständnis von Hospitality. Die gibt's und da ist es natürlich dann sehr wertvoll. Die Pflicht bleibt. Bett muss gemacht werden, Leute müssen eingecheckt werden, Bar muss gemacht werden. Aber darüber hinaus, in der Kür, könnt ihr ganz groß zulegen.
Und vielleicht zum Abschluss für die Gen Z-Rubrik. Hast du vielleicht ein Beispiel aus deiner internationalen Erfahrung, das du teilen kannst, wo junge Gäste oder Teams den Erfolg maßgeblich eines Hotels sichtbar beeinflusst haben?
Ich habe ein Beispiel, das ist natürlich schon ein sehr hoher Anspruch, dass die Generation den Erfolg beeinflusst. Aber sagen wir, ich habe ein Beispiel und das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbeispiele. Das ist passiert in einem Moxy, wo sich dann ein traditioneller Marriott-Kunde beschwert hat und zwar über alles. Das war ja schrecklich, das ist kein Marriott-Hotel, die Zimmer sind zu klein, dies ist nicht, das alles war schrecklich. Erzählt hat er das einem Rezeptionisten eurer Generation, der so eigentlich eher so was ein Brasilianer, Surfer-Typ, ja, gebaut wie ein Kleiderschrank. Und der hörte sich das mit zunehmendem Unglauben an. Und dieser Mann war ein Platinum-Elite, also jemand, der über 150 Nächte bei uns in den Hotels schläft. Und irgendwann trat er dann hinter seinem Tresen vor, stellte sich vor diesen Mann und sagte, you know what you need? You need a hug.
Oh.
Und dann hat er ihm eine herzliche Umarmung gegeben. Und ja, also schlimmer werden konnte es ja nicht mehr.
Nee.
Es ging also nur nach oben. Und der Mann war verdattert und hat dann aber gesagt, vielleicht bin ich in einem neuen Art von Marriott Hotel. Und er hat dann das Ganze also mit sehr viel Humor genommen. Dieser Brasilianer mit dem Namen Raffi hat einen Merit Service Award bekommen dafür als Generation Z, perhaps Y, Z und ist jetzt GM von dem Moxy am Frankfurter Flughafen. Ich habe ihn jetzt vor einem Jahr habe ich die Geschichte erzählt und dann vor 50 Moxy GMs und dann fingen die Leute auf einmal an zu tuscheln. Und dann war Raffi tatsächlich im Raum als
Crazy.
GM. Das ist eine Erfolgsgeschichte, wie was verändert werden kann. Es ist nicht so, dass man bei Marriott, wenn man sich beschwert, eine Umarmung bekommt. Das sollte man hier nicht rauslesen. Aber hier wurde eine Situation gerettet mit den Mitteln der neuen Generation.
Ja, wirklich ein ganz tolles Beispiel.
Mhm. So, und dann schauen wir nochmal weiter in die Zukunft. Wenn wir nach vorne schauen, in 15 Jahren, sag ich mal, wird Technologie, also KI, Personalisierung und Daten, die Macht weiter verschieben?
Ich glaube, sie wird unsere Leben schon sehr, sehr beeinflussen. Aber ich glaube, dass die Hospitality immer noch die Möglichkeit hat, das menschliche Element zu fördern. KI, der Platz der KI ist, die Abläufe im Hotel effizienter zu gestalten, nicht neu zu definieren, ist meine Meinung.
Mhm.
Verschieben wird sie es nicht, aber es wird genauso sein, wie es halt ich habe das auch erlebt vor 35 Jahren, da kamen Computer auf einmal in die Hotels. Die gab es vorher nicht, haben die Leute so ihre Listen geführt. Und auch das hat sicherlich viel verändert, aber es hat im Wesentlichen das Hotelprodukt unterstützt. Und das darauf sollten wir aufbauen.
Mhm. Ja, ich denke da auch viel gerade an Daten und Informationsbesitz. Das wird ja wahrscheinlich auch eine immer weiter größer werdende Rolle spielen.
Oh ja. Oh ja. Das ist sicherlich richtig. Die Daten, ich meine, wenn wir jetzt mal schauen, das Bonvoy-System, das ist das größte Loyalty-Programm der Welt, hat jetzt eine Partnerschaft mit Miles & More eingegangen, macht vielleicht noch mehr davon. Das heißt, da ist sicherlich noch ein ganz großes Spielfeld, wie man auch Kunden, sagen wir mal, erreichen kann, wie man Kunden lesen kann, wie man Produkte auf Kunden zuschneiden kann. Mhm. Denn die Kunden wollen ja etwas erleben. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, jetzt habe ich so viel Punkte, jetzt möchte ich irgendwo umsonst übernachten, sondern vielleicht sagen die, ich möchte gerne eine Ballonfahrt über die Pyramiden machen. Und solche Sachen kann man dann eben auch individualisiert machen. Und mit KI und mit unseren ganzen Systemen kann man das eben auch zuschneiden.
Spannend.
Was würdest du zu folgendem Thema sagen? Soft Brands versus globale Ketten. Werden unabhängige Marken, die lokale Charaktere bewahren, in Zukunft stärker oder verlieren sie im Wettbewerb mit dem großen System?
Nein, sie werden stärker. Sie werden stärker. Also ich meine, es ist ganz klar, die Welt geht auf die Individualisierung zu. Ich sage das mit einem gewissen Vorbehalt. Und zwar, wenn ich mir jetzt überlege, dass wir doch zukünftige Zielgruppen haben, die aus China kommen, die aus Indien kommen, aber eben auch die auch aus den USA noch weiterkommen. Wenn wir nach China fahren, dann können wir nicht mal die Straßenschilder lesen. Wir sind also vollkommen disorientiert. Und dann sind wir vielleicht froh, wenn wir so ein Logo erkennen, wo wir sagen, schönes Bett, warmes Wasser und ich weiß, wie das Fernsehen dort läuft. Und so geht es den Leuten eben auch, wenn sie nach Europa kommen. Das heißt also, es gibt Platz für beides. Aber es ist ganz klar, das Experiential, das Individuelle, das Individualisierte ist ganz stark im Trend. Und wir brauchen auch nicht mehr ganz so viele 500 Zimmer Marriott oder Intercontinental Hotels, weil die stehen schon überall. Ja, wir brauchen aber vielleicht die Hotels, wo die Leute sagen, ah, das ist innen drin so wie eine Yacht oder sowas. Ja, die Zimmer sind klein, aber es ist schön. Das ist das Hotel Valadier in Rom zum Beispiel. Ja, also das ist ein kleines Beispiel, wo ich sagen würde, würde ich jederzeit wohnen.
Und ein kleiner Ausblick von dir in den nächsten 15 bis 20 Jahren oder noch weiter. Wohin entwickelt sich der Hotelmarkt und was wird ein Hotel am Ende unverwechselbar machen?
Also der Hotelmarkt wird sich wahrscheinlich noch weiter konsolidieren. Aber ich glaube, dass es auch nach wie vor Gruppen geben wird, die ihn herausfordern. So diese disruptive Innovation, das wird weitergehen. Und das ist auch gut so, denn das erfrischt das Ganze. Es ist kein großes Hexenwerk. Es ist Wiedererkennung. Es ist die Freude, dort zu sein. Sie haben dasselbe Zimmer wie das letzte Mal oder sowas. Und das muss man ganz fein tunen. Da muss man aufpassen, dass man nicht allzu viel macht. Aber das, glaube ich, wird Hotels unverwechselbar für jemanden machen. Das ist eine persönliche Erfahrung für Kunden, die dann wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen.
Und da kommen wir zu unserer Rubrik The Big Three, unsere drei Thesen der Folge. Ich starte direkt rein mit These Nummer 1, dynamisches Ownership. Ein Hotel gehört rechtlich dem Eigentümer, wirtschaftlich dem Markt und emotional den Menschen. Der Erfolg entsteht nur durch das Zusammenspiel aller Beteiligten, also Owner, Marke, Operator und Team.
These Nummer 2, Menschen und Identität. Marken und Märkte bestimmen den wirtschaftlichen Wert, aber die Identität eines Hotels wird von den Menschen geprägt, von den Mitarbeitenden ebenso wie von den Gästen. Ownership ist daher immer auch eine emotionale und kulturelle Frage.
Und These Nummer 3, Zukunft und Relevanz. Langfristig gehört ein Hotel dem, der Relevanz schafft. Wer Innovation, Technologie, Marke und Markt intelligent verbindet und die Bedürfnisse der Generationen, wie zum Beispiel Gen Z, berücksichtigt, sichert Identität, Wachstum und Zukunftsfähigkeit.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Markus, für deine tollen Einblicke und die wirklich tollen Beispiele. Ich glaube, davon werden wir auf jeden Fall heute auch noch mal bei uns im Büro sprechen.
Danke euch. Und ich muss sagen, ich finde, das hier ist jetzt auch etwas, was zur Zukunft für Hotels ist. Lass uns drüber reden. Was wird gebraucht? Da kriegt man Ideen, da kriegt man Inspiration. Also danke euch.
Vielen Dank für das tolle Feedback.
Freut uns zu hören. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit all euren Freunden, Kollegen und so weiter. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr dem Podcast folgt und eine positive Bewertung da lasst oder wenn ihr uns auf Social Media auscheckt. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes.
Dann würde ich sagen, bringt euch beim nächsten Mal wieder mit. Da sprechen wir gemeinsam mit Paul Decker vom Restaurant Kör hier in Hamburg, wie großer Genuss auf kleinsten Raum entsteht. Einer der jüngsten Sterneköche Hamburgs erzählt, wie Essen und Reisen emotional zusammenspielen, wie man unterwegs ein gutes Restaurant erkennt und wie man selbst in einer kleinen Kitchenette großartige Gerichte zaubern kann. Ich bekomme jetzt schon Hunger.
Ich auch. Ich freue mich schon. Bis dahin. Tschüss.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.